Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equidemia Insights. Und ich sehe gerade, wir werden live auf YouTube gestreamt. Na Mensch, das wusste ich auch noch nicht, was man hier alles lernt. Also herzlich willkommen bei uns zurück im Podcast. Mein Name ist Selina Skogan. Ich bin die Gründerin von Equidemia. Und wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann weißt du, dass wir uns hier im Podcast zuletzt sehr intensiv mit einem anderen Teil des Pferdetrainings beschäftigt haben, nämlich mit der Mechanik, und zwar mit der Mechanik von Kopf, Hals und Rücken. Und mit der Frage, was der Pferdehals eigentlich dabei tut, wenn der normal funktionieren darf und warum das wichtig ist und warum der Pferdehals entsprechend kein Lenkrad ist und wie der Rücken da als zwingende Konstruktion, als Energiemaschine quasi Teil des Ganzen ist. Das heißt, wir haben so ein bisschen den Mindshift gemacht und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie in Masterclass-Webinar reingehen, sondern im Podcast-Format bleiben. Wir haben den Mindshift gemacht von wir korrigieren die Beine hin zu der Idee von was die Beine tun, hat immer einen Grund und auch die Idee zu haben, dass die Bewegung quasi von oben nach unten fließt und nicht nur von unten nach oben. Natürlich, wenn wir ein Hufgeschwür haben, weiß jeder von uns, die Pferde sind, ja, wollen dann nicht so gerne laufen. Aber ganz grundsätzlich kommt die Bewegung erstmal von oben, aus dem Rücken, aus der Wirbelsäule, wird da generiert. Also ein Zusammenspiel von Balance, von auch Neurologie oder Neurobiologie und Kraftübertragung und Stabilität. Und genau daran mag ich heute mit euch anknüpfen. Lass uns einmal darüber einig sein, dass wir uns in den letzten Folgen so ein bisschen darauf geeinigt haben. Wir denken in dem Prinzip der Spinal Engine. Wer es noch nicht gehört hat, darf das ja total gerne auch nochmal nachhören. Wir denken also im Prinzip der Spinal Engine. Und wenn wir das verstanden haben, wie dieses System eigentlich funktioniert und dass der Hals ein Teil davon ist, dann finde ich zumindest, wird plötzlich sehr, sehr schwer erklärbar, warum wir immer noch darüber diskutieren, ob Rollkur oder vielleicht auch nur starke Hyperflexion oder vielleicht auch Long Deep Round oder welchen Namen wir der Sache geben möchten, nicht so schlimm ist. Ich weiß, auch das, ich habe mal wieder ein emotionales Thema rausgeholt. Das ist seit Jahren ein emotionales Thema, vielleicht sogar noch länger, vielleicht sogar noch seit Jahrzehnten. Aber ich finde, genau deshalb dürfen wir da mal hinkommen und müssen anfangen, ganz sauber zu trennen zwischen Wünsch dir was, Tradition, Ästhetik und Biologie. Denn am Ende interessieren sich unsere Pferde überhaupt nicht dafür, was in irgendeinem Lehrbuch steht oder was der Trainer gerne sehen würde oder so, sondern der Körper reagiert vor allem auf Mechanik, auf Belastung, auf Kompensation und auf Druck von außen, aber eben auch von innen. Und natürlich tut er das immer. Wir können uns ja nicht aussuchen, wann der Körper, das wäre schön, ne? Wann der Körper reagiert und wann er das nicht tut. Ein Grund, warum ich dieses Thema heute nochmal rausgesucht habe, ist eine Metastudie, die wir uns später ein kleines bisschen später angucken. Schöne Übersichtsarbeit von unter anderem Katrin Kienapfel, Elke Hartmann, Andrew McLean und führenden Ethologen in dem Bereich, die sich viel um das Thema Equine Welfare kümmern und die eine schöne Übersichtsarbeit dazu gemacht haben, warum das eine schlechte Idee ist, nach wie vor Pferde hinter der Senkrechten zu reiten. Trotzdem gibt es ganz viele, vor allem Trainer und Reiter aus den höheren Klassen, die ganz viele Argumente für die Rollkur haben. Soweit nichts Neues, im Westen nichts Neues, meine Lieben, soweit nichts Neues. Was mich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen aus der Bahn gebracht hat, ist ja wie immer Social Media. Ich vermeide es, überhaupt noch Facebook und Instagram zu öffnen. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich großartige Unterstützung habe in dem Bereich und dass die Mädels sich da so gut drum kümmern, dass ich es häufig nicht mehr sehen muss. Ich habe immer mehr das Gefühl, es raubt mir vor allem Zeit und es macht schlechte Laune. Ich habe ein tolles Buch gelesen, da müssen wir auch mal drüber sprechen bei Zeiten. Das heißt Humankind. Da geht es um die Kindness, also um die Freundlichkeit des Menschen und um unsere Strukturen im Gehirn und wie wir angelegt sind. was nochmal sehr schön auch rausgearbeitet hat, dass wir eigentlich nicht so für schlechte Nachrichten gemacht sind. Und das ist das, was Social Media für mich im Moment ist, vor allem schlechte Nachrichten. Ich weiß, ich komme als Geschäftsfrau komme ich irgendwie nicht drum rum, aber es macht mir wirklich schlechte Laune. Deswegen versuche ich das zu vermeiden und Dinge zu tun, die mir gute Laune machen. Zum Beispiel coole Podcasts mit euch. Und dann freue ich mich immer darüber, wenn ich die Statistik aufmache und sehe, oh, guck mal, haben wir schon wieder 100 Hörer mehr. Das macht mir große Freude und deswegen vertraue ich auf euch als Community. Ich vertraue auf euer Feedback. Ich freue mich immer darauf, wenn ich Nachrichten von euch bekomme, wenn wir E-Mails bekommen, Fragen bekommen. Genau. Und vor allem, wenn ihr den Podcast fleißig teilt, das hilft uns nämlich ungemein sichtbar zu bleiben, obwohl Social Media mir so schlechte Laune macht. Es hilft uns, sichtbar zu bleiben. Und je mehr Menschen wir sind, je mehr Menschen Lust haben, mit uns Pferdetraining neu zu denken, desto fröhlicher kann die ganze Geschichte werden. Auch wenn wir dabei immer wieder mal über unangenehme Themen leider reden müssen, auch um den Mythos so ein bisschen zu entzaubern. So, jetzt habe ich den Faden total verloren. Jetzt gehen wir zurück dahin, wo ich eigentlich anfangen wollte. Ich habe nämlich Social Media aufgemacht und habe direkt schlechte Laune bekommen, weil einer meiner Lieblings-Social-Media-Mythen, ein Tierarzt, mal wieder einen KI-generierten Artikel, das kann man immer bei ihm sehr schön sehen, denn auch seine ganzen Posts bei Instagram oder bei Facebook sind KI-generiert und meistens ist er sogar zu faul dafür, hier so diese Sternchen und so rauszunehmen. Das ist immer wieder schön. Eine Kollegin von mir regt sich immer ganz fürchterlich darüber auf. Und das Dumme ist, KI kann nämlich genau das nicht, was der Kollege offensichtlich auch nicht kann, Kontext. Und der spricht sich nämlich dafür aus, dass so ein bisschen hinter der Senkrechten überhaupt nicht so schlimm ist, wenn das Pferd das freiwillig macht. Wie viel Freiwilligkeit so ein Pferd so hinter der Senkrechten hat, das gucken wir uns heute mal an. Denn ich gehe immer davon aus, dass wir alle, die hier den Podcast hören, aber ganz grundsätzlich auch alle, die Pferde haben, die eigentlich ganz gerne mögen und es schön mit denen haben möchten. Und ja, lass uns doch mal einsteigen und uns mal angucken, wie konnten wir überhaupt in dieser Diskussion, in dieser Rollkur-Diskussion enden. Wenn wir uns das Phänomen nämlich mal angucken, dann ist das jetzt nicht ganz neu. Was neu ist, ist, dass es so groß diskutiert wird. Wenn wir uns aber die klassische Reitlehre anschauen, dann würde jetzt mein Ausbilder wieder sagen, spätestens Plinzner hat die Rollkur erfunden, um Pferde für den Kaiser damals gefügig zu machen. Der Kaiser, letzte deutsche Kaiser, war ja bekanntermaßen körperlich nicht ganz fit und hatte nur einen Arm und konnte entsprechend mit Pferden, die, ja, wo es mal ein kleines bisschen wild wurde, nicht so gut umgehen. Er hat also eine Möglichkeit gebraucht, Pferde gefügig zu machen. Wenn man so ein Pferd auf einer Kandara jetzt so einrollt und ihm damit die Übersicht nimmt und auch die Möglichkeit, zu atmen und zu schlucken, werden die relativ schnell gefügig, logischerweise. Das ist also sicherlich, wenn wir in die Historie gucken, einer der Punkte, wo wir uns schon verstärkt mit dem Thema Rollkur, auch wenn keiner dem Ding den Namen gegeben hat, auseinandersetzen dürfen oder sogar müssen. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem neben der Gefügigkeit. Da könnten wir jetzt noch mit den emotionalen Argumenten kommen und auch mit den ethischen Argumenten kommen und sagen, Mensch, wir wollen doch keine Pferde, die gefügig sind. Wir wollen doch Pferde, die gerne mit uns zusammenarbeiten, die gerne mit uns zusammen sind. Jetzt wird es aber ein kleines bisschen wild. Wir haben das hier im Podcast schon sehr, sehr viel diskutiert und alle, die hier zuhören, die wissen das wahrscheinlich schon, die können das schon rückwärts runterbieten. Aber eins der großen Argumente, das immer wieder auftaucht, ist, dass das Pferd den Rücken aufwölben und den Widerrist anheben soll oder muss. Und dass natürlich die Dornfortsätze quasi weiter auseinandergehen würden, wenn der Hals vorne sehr rund ist und wenn das Pferd nicht gegenhält. Jetzt können wir wieder die ganze Folge damit verbringen, das auseinanderzunehmen und zu erklären, warum Pferde dorso stabil und nicht dorso mobil sind. Ich glaube, das haben wir aber ausreichend gemacht. Und dass das so nicht funktioniert. Schön wäre es, wenn so einfach wäre, Kopf runter, Rücken hoch. die Kiste läuft, dann wäre Reiten gar nicht mehr so schwierig. Genau, es geht also dann immer, ne, die Kollegen sagen dann immer, es geht um Hinterhand aktivieren, es geht um Rittigkeit verbessern, es geht um das Pferd locker und durchlässig machen. Und ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, ich verstehe das sogar, warum Menschen das glauben. Ja, denn optisch sieht ein stark eingerolltes Pferd oft erstmal spektakulär aus. Der Hals wirkt irgendwie weich, die Bewegungen sind maximal expressiv, was auch was damit zu tun hat, dass eben das Pferd sieht ja dann nicht mehr, wo es hintritt, ne? Deswegen gehen die Füße extra hoch. Das ist im Endeffekt so eine, wenn die Propriozeption fühlt, dann setzt sich ja da extra weit vor. Das ja ist ein spannendes Phänomen. Das ist erstmal alles sehr expressiv wirkt und die Pferde sind halt kontrollierbar. Das Problem ist eben nur, der Körper des Pferdes funktioniert nicht mehr richtig. Gucken wir uns also den berühmten Satz an, der Rücken wölbt sich auf, wissen wir jetzt, nein, das tut er nicht, zumindest nicht so, wie Menschen sich das häufig vorstellen. Wir haben sowohl in den Hals-Podcasts als auch in dem Podcast zur Spinal Engine uns deutlich angeguckt, dass der Pferderücken nicht so funktioniert wie der Rücken einer Katze. Das Pferd ist also kein Tier, das darauf ausgelegt ist, die Wirbelsäule maximal aufzubiegen. Im Gegenteil, Pferderücken sind dorsostabil. Er muss Gewicht tragen, Kraft übertragen und Bewegung organisieren. Während gleichzeitig ein mehrere hundert Kilo schwerer Körper beschleunigt und abgefangen wird. Das Lustige ist jetzt auch, wenn wir kurz darüber nachdenken, fallen uns andere dorsostabile Tiere ein. Dazu gehört zum Beispiel die Giraffe, dazu gehört zum Beispiel die Kuh, dazu gehört zum Beispiel der Elefant. Und bei keinem dieser Tiere würden wir auf die Idee kommen, dass, wenn wir den Hals einrollen, dass der Rücken sich mehr aufwölbt. Bei Pferden tun wir das. Ich glaube, das hat was damit zu tun, mit diesem Mythos der Versammlung zu tun, hat was damit zu tun, dass wir diese kulturellen Bilder im Kopf haben, wie gut gerittene Pferde aussehen. Ich finde das ja auch persönlich nicht ganz falsch, ne? Wir sehen ja in der klassischen Lehre einige sehr gut, einige sehr schön ausgebildete Pferde auch. Aber so kompliziert muss es halt einfach auch gar nicht werden, wenn es uns nur in Anführungsstrichen um Gesundheit geht und nicht darum, die Römer oder die Karthager zu schlagen. Auch hier hilft Kontext ganz gerne ein kleines bisschen. Also natürlich bewegt die Wirbelsäule sich. Es gibt Rotation und Seitbewegung und Schwingung. Aber dieses romantische Bild von man müsste nur den Kopf in eine Position bringen und plopp, dann kommt der Rücken hoch wie ein Trampolin. Das hält der Biomechanik und vor allem auch der Physik einfach überhaupt nicht stand. Und da bin ich den Bewegungswissenschaften der Movement Science mega, mega dankbar, dass wir da nach und nach diesen Mythos klären und auch aufklären können. Was wir stattdessen häufig sehen, ist einfache Halterarbeit, ne? Also mal ganz abgesehen davon, wir können später auf die Ethik eingehen, dass wir das ethisch vielleicht, ich finde es ethisch nicht in Ordnung, Pferde einzurollen und denen die Luft zum Atmen wegzunehmen. Aber bleiben wir mal bei der Physiologie. Wir sehen mehr isometrische Spannung, mehr Muskelfixation und das Pferd hält sich fest. Und dieses Festhalten, das wird dann im Reitsport leider sehr oft mit Tragkraft verwechselt. Und dann kommt oft das zweite Argument, dass Pferde geschmeidiger dadurch werden, wenn man ihnen eben den Hals in alle Richtungen biegt. Und auch da, finde ich, dürfen wir aufpassen, was wir eigentlich meinen mit Geschmeidigkeit. Denn Geschmeidigkeit bedeutet für mich nicht, dass der Hals sich weit biegen lässt. Für mich ist Geschmeidigkeit, dass ein Körper bewegungsfrei und ohne die Aufwendung von, also es, ohne dass es anstrengend wird, organisieren kann. Und das ist das, was dann immer so schön aussieht, finde ich, wenn wir Pferde sehen, die fast schweben, also die sich so ganz unaufwendig bewegen. Und das ist der Traum, den ich eigentlich mit meinen Pferden zusammen habe. Und dass mir das relativ egal, ob die mit oder ohne mich den Berghof galoppieren. Das finde ich einfach ganz großartig. Aber genau das wird natürlich total schwierig, wenn ich mit dem Einrollen oder auch mit dem Überbiegen, das ist auch so eine Unart, Sichtfeld, Balanceorganisation, Atemmechanik, sensorische Orientierung, wenn alles eingeschränkt ist und immer schwieriger für die Pferde wird und teilweise fast ein bisschen Überlebenskampf. Also wenn wir uns das eine oder andere Rollkurbild in der das wollte ich Zeitlupe sagen, das ist natürlich großer Quatsch, im Ranzoom sehen, dann sehen wir ganz deutlich diese ganzen hervorgetretenen Äderchen. Wir sehen diese weit aufgeblähten Nüstern. Wir sehen oft Pferde mit sehr groß aufgerissenen Augen, die Angst haben. Wir sehen natürlich auch die Kraft, die auf den Kiefer wirkt. Da haben wir ja lange drüber gesprochen. Bits work because they hurt. Und ich finde, da wird es sehr, sehr unangenehm. Und natürlich werden die Pferde unter diesem Druck fügsamer, wenn sie einfach weniger sehen und sich schlechter organisieren können und vor allem dauerlich unter dieser extrem körperlichen Kontrolle stehen. Auf der ethischen Seite dürfen wir uns jetzt fragen, will man das wirklich? Ist das unsere Vorstellung von Partnerschaft? Für mich nein. Ich kenne auch keinen meiner Schüler, der dazu Ja sagen würde. Die Leute, die normalerweise bei Equidemia landen, das sind alles die Leute, die sich Gedanken um ihre Pferde machen und versuchen, einmal aus sich selber heraus das Beste zu tun, was sie tun können, um als guter Pferdemensch, und auf der anderen Seite sich wirklich, ja, sorgen, im allerbesten Sinne, mit viel Liebe um ihre Pferde sorgen, hoffentlich ohne sich dabei selber aufzulösen. Denn wenn gutes Pferdetraining für jemanden bedeutet, ein Pferd möglichst effizient kontrollierbar zu machen, unabhängig davon, was das biomechanisch oder emotional kostet, dann passt der passt nicht zu uns. Der passt nicht für das, wofür Equidemia steht. Und ich glaube, die kommen überhaupt gar nicht. Gut, geht nicht. Die kommen überhaupt gar nicht zu uns. Das finde ich eine große Luxussituation für mich selber. Ist immer schön, wenn man von sich selber sagen kann, eigentlich habe ich nur nette Kunden, oder? Das finde ich toll. Also lass uns noch mal einmal ganz kurz in die Mechanik gucken, was Rollko oder vielleicht auch Überbiegen mechanisch eigentlich macht. Wenn wir uns das nämlich nicht nur optisch, sondern auch funktional anschauen, dann wird's mit der Verteidigung der Rollko erstaunlich dünn. Wir haben also wir haben schon darüber gesprochen, aufheben tut der Rücken sich eh nicht. Jetzt haben wir auch lange über die Spinal Engine gesprochen und über die Idee, dass die Bewegung eben aus dem Pferd heraus in diesem Zusammenspiel von Wirbelsäulenmechanik und Energieübertragung und Energie-Recycling war das Wort, was ich gesucht habe, und Rotation entsteht. Und darauf, dass der Hals dabei eben kein dekorativer Aufsatz vorne am Pferd ist, sondern ein ganz wichtiger Teil dieses Systems. Und dass das Halspendel auch, ich mache schon immer automatisch hier mein Endloszeichen, dass das Halspendel nicht gestört werden sollte oder darf, um die Bewegung eben möglichst effizient zu organisieren. Und wenn wir den Hals jetzt total massiv fixieren oder einrollen oder überbiegen, na dann verändern wir eben die gesamte Organisation, und ich denke, wir können uns darauf einigen, dann ist das Halspendel gestört. Ja, dann ist das Halspendel gestört und das Energierecycling funktioniert nicht mehr. Das ist auch einer der Gründe, warum ich also nicht nur, also es ist natürlich schön, wir können uns auf das Thema hinter der Senkrechten festschießen und sagen, hinter der Senkrechten ist immer blöd, aber eigentlich können wir das Thema sogar noch größer fassen und sagen, immer dann, wenn das Halspendel gestört wird, ist blöd. Das tut dem Körper nicht so gut. Die Energieübertragung durch den Körper verändert sich. Wir können dann an der Stelle auch wieder darüber sprechen, dass wir nicht nur, wir haben ja einmal schon darüber gesprochen, dass wir das Halspendel nicht stören wollen. Wir dürfen aber auch darüber sprechen, dass wenn das Halspendel gestört wird und die Arbeit isometrisch wird, kostet es nochmal extra viel Energie. Das heißt also, wir haben nicht nur die Störung unserer Endlosschleife, sondern wir haben auch, da kommt gar keine Bewegung mehr durch, denn das Pferd, das muss sich ja quasi dann permanent stabilisieren. Das arbeitet eben nicht ökonomischer, sondern viel energieeffizienter. Und da, wo die Bewegung eigentlich so effizient generiert wird, also in der Spinal Engine, in der Wirbelsäule, da ist dann genau keine Bewegung mehr drin, sondern irgendwie gehen die Füße in alle möglichen Richtungen, ohne auch organisiert und koordiniert zu sein. Macht also ganz wenig Sinn. Ausbilderisch kennen wir diese Diskussion. Ja, das ist immer die Diskussion von, geht das Pferd über den Rücken? Ja oder nein? Jetzt haben wir auch noch ein bisschen wissenschaftliche Erklärung dazu. Jetzt kommen wir zu dem Artikel, auf den ich mich heute bezogen habe. Denn am 26. erschien auf der ProPferd.at ein Artikel von Dr. Markus Scheibenflug mit dem Titel. Gut gemeint, falsch verstanden, das Missverständnis hinter der Senkrechten. Der Artikel wurde dann auf Facebook, das war der Punkt mit der schlechten Laune, sehr positiv aufgenommen. Es gibt ein paar Blogger, die darauf reagiert haben, überall auf Instagram war, überall auf Facebook war. War genau der Tag, an dem ich Social Media nicht hätte aufmachen sollen, Leute, wirklich. Und es gibt zum Beispiel einen Blog, Dressursportkämmer, heißt er, bezeichnet ihn zum Beispiel als fundiert, total logisch und wertvoll. Und genau das ist der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Entschuldigung. Denn dieser Artikel steht eben nicht irgendwo am Rand des Internets und keiner hat ihn gelesen, sondern die Profert.at ist eigentlich ein Magazin, von dem ich bisher immer gedacht habe, dass die ganz gut recherchieren. Bei dem Artikel war das leider nicht so. Vielleicht könnten wir sagen, dieser Artikel ist eher ein Meinungsbild als eine tatsächliche Recherche. Ist also ein relativ großes Magazin, wird viel gelesen und wurde dann offensichtlich auch noch viel geteilt. Er wird also, und er wird jetzt in einer Szene geteilt, in der Pferde seit Jahren hinter der Senkrechten geritten werden und wo das oft normalisiert wird. Und wenn dann ein Tierarzt sagt, Moment, die Kritik an dem hinter der Senkrechten reiten wird vielleicht missverstanden, hat das natürlich extrem viel Gewicht. Lass uns mal kurz in die Argumentationskette reingucken, die erstmal auch sehr logisch erscheint. Scheibenpflugs Argumentationskette geht ungefähr so. Er sagt, die Meta-Analyse warnt zwar vor der Nase hinter der Senkrechten, aber die Botschaft wird in der Praxis ins Gegenteil verkehrt. Menschen würden inzwischen isoliert auf die Kopf-Hals-Position schauen und jedes Pferd, das kurz hinter die Senkrechte kommt, moralisch verurteilen. Dann geht es noch ein kleines bisschen weiter und er unterscheidet zwischen erzwungener Rollkur bei einem Pferd, das sich im Rahmen der Arbeit zeitweise hinter der Senkrechte bewegt und argumentiert dann dazu, dass nicht jede Position hinter der Senkrechten automatisch Missbrauch und nicht jede Hyperflexion gleich Rollkur sein und man müsse das ganze Pferd betrachten. Dann kommt noch ein anderes Argument von ihm dazu, in dem er sagt, es kann ja auch sein, dass man, er spricht ganz viel auch über die Qualität der Hinterhand. Wir wissen jetzt aus dem vorhergegangenen Podcast, die Hinterhand kommt da eigentlich erst ziemlich spät in der Reihe. Und er bringt ein ganz weiteres, sehr zentrales Argument und er sagt, wenn man nur auf die Nase schaut, macht man denselben Fehler wie die Rollkurreiter selber, um das klarzustellen. Er sagt nicht, Rollkur ist tippitoppi, er sagt aber sowas wie, das kann ja mal passieren, dass das Pferd hinter die Senkrecht kommt. Und man dürfte das Pferd eben nicht auf einzelne Körperregionen reduzieren, statt auf die Gesamtmechanik. Da hat er ja gar nicht so Unrecht mit. Was mich so ein kleines bisschen stört, ist, dass er eben auch sagt, oder dass in diesem Artikel die Idee mitschwingt, das eigentliche Problem ist nicht die Position an sich, sondern schlechtes Reiten. Und dass es eben auch sein könne, dass man korrekt reitet, aber ein Pferd selbstständig die Position hinter der Senkrechten wählt und dann müsste das nicht automatisch problematisch sein. Das sehe ich ganz grundsätzlich ein kleines bisschen anders. Also ganz ehrlich, natürlich hat er recht. Natürlich darf man nicht auf ein Körperteil alleine schauen. Und natürlich ist ein einzelnes Foto kein vollständiger Befund. Wenn wir aber hier diesen Kontext verstanden haben von Kraft, Balance, Ausbildungsstand, exterieur Gesamtbewegung, wenn wir verstanden haben, wie die Spinal Engine funktioniert, dann muss uns klar sein, dass in dem Moment, in dem das Pferd, auch wenn es freiwillig ist oder wenn es eine schlechte Reiterhand ist, das Pferd die Nase hinter die Senkrechte nimmt, dass das schon ein problematischer ist. Denn ich sag's euch ehrlich, also ich meine, welches Pferd nimmt ganz gerne den Kopf hinter die Senkrechte und kann dann schlechter atmen oder bringt sich selber in unbequeme Situationen? Das ist der Grund, warum wir vorhin diese ganze Mechanikgeschichte nochmal einmal kurz durchgespielt haben und auch gesagt haben, das ist ein wichtiger Teil des Energierecyclings. Das heißt also, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, wenn wir diesen mechanischen Prozess stören, kostet das Pferd es was. Und wenn das Pferd das freiwillig tut, dann muss der Profit daraus, den das Pferd bekommt, sich hinter die Senkrechte einzustellen, so groß sein. Ja, so groß sein, dass es diese Extrakosten in Kauf nimmt. Wir dürften also eigentlich eher fragen, wenn wir Pferde sehen, die sich freiwillig hinter der Senkrechten einstellen, warum passiert das? Das wäre doch die eigentlich spannende Frage. Und dann sehen wir verschiedene Gründe, warum das passiert. Das kann ein erlerntes Verhalten sein. Im Summit haben wir das lange besprochen, dass wir einige Pferde haben, die zum Beispiel jahrelang Gebissdruck ausgehalten haben oder ertragen mussten. Und dann nimmt man das Gebiss raus und macht einen Halsring drauf oder man macht einen Kappzaum drauf oder irgendeine andere gebisslose Zäumung. Und wir kriegen diesen wahnsinnigen Effekt. Auf einmal kommen die Pferde wieder vor. Die trauen sich an die Hand ranzutreten, der Hals wird lang, der Hals schwingt mit. Und bei anderen Pferden passiert das nicht. Was sagt uns das? Keine wissenschaftliche Evidenz, eher Trainererfahrung und Meinung von meiner Seite jetzt hier. Ganz wichtig an der Stelle, ich fände das ein spannendes Thema, das müsste man mal prüfen. Ich glaube aber, das wäre wahrscheinlich schwierig, die Studie aufzubauen und die Studien zusammenzustellen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Meine Theorie dazu ist, oder das ist das, was ich im Unterricht und mit den Pferden, die ich begleiten darf, beobachte. Wenn wir diese wahnsinnigen Effekte kriegen, dann haben wir häufig einen Faktor in der Gleichung drin, der erlerntes Verhalten ist. Das heißt, die Pferde wissen, sobald da ein Gebiss drin ist, kommt da irgendwie eine Krafteinwirkung. Da haben die jetzt viele Jahre mit gelebt und die trauen sich gar nicht mehr. Die gehen direkt in so eine Schutzhaltung und trauen sich gar nicht mehr, den Hals lang zu machen und das, was wir in der Dressursprache so gerne nennen, ans Gebiss rantreten. Trauen die sich nicht mehr, einfach weil die Angst haben vor der Handeinwirkung. Tauschen wir jetzt das Kopfstück und das passiert nicht. Wir kriegen nicht diesen wahnsinnigen Effekt. Dann muss ich mich halt fragen, warum nicht? Was ist da eigentlich los? Und dafür gibt es ja verschiedene Gründe. Was fällt uns an Gründen ein, wenn wir hier vielleicht an der Stelle auch gemeinsam überlegen? Du darfst gerne einmal mit auch so ein bisschen in die Reflexion gehen. Darfst mir gerne auch eine Nachricht schreiben, wenn ich irgendwie was vergessen habe. Also einer der Gründe, der mir sicherlich einfällt, sind natürlich körperliche Gründe. Ja, und da fällt mir ein, nicht ausreichend vorbereitet auf die Belastung vom Reiter. Was passiert, wenn die Pferde nicht ausreichend vorbereitet sind auf die reiterliche Belastung? Du steigst auf, das Pferd kann das Gewicht nicht halten, der Rücken sinkt nach unten durch und die Pferde verspannen sich je nachdem, was der Körper so an Kompensationsmustern hergibt. Entweder gehen die sehr hoch mit einer sehr hohen Halsung oder die gehen eben sehr, sehr tief mit der Nase auf dem Boden oder die rollen sich eben auch schon mal ein, weil der Rücken dann nach unten durchdrückt. Andere Gründe, warum Pferde sich nicht an die Hand ranstrecken, sind zum Beispiel körperliche Beschwerden in der Halswirbelsäule. Die Extension des Halses ist schwierig. Das sehen wir zum Beispiel bei Pferden, die Beschwerden in der unteren haben. Wir sehen das bei Pferden, also die ganzen ECVM-Blatt zum Beispiel, da sieht man das oft, zumindest wenn die ECVM auffällig ist. Wir haben auch so ein paar versteckte, aber wenn die auffällig ist. Wir sehen das aber auch zum Beispiel bei Osteoarthrosen, dass die Pferde Probleme haben, diese Halsmechanik, die ja den Galopp auch so lebhaft macht. Ne? Der Galopp lebt ja von der Flex-X des Halses. Dann sehen wir eben auch oft, dass die Pferde Probleme haben, den Hals lang zu machen und dass sie eben genau diese Extension nicht mehr so gut machen können. Ein anderer Grund kann natürlich sein, dass der Sattel zum Beispiel nicht passt, ne, dass das Pferd den Kopf nicht frei hin und her bewegen kann und sich so ein kleines bisschen feststellt. Für mich sind das alles wichtige Fragen, die wir hier in den Topf reintun müssen. Denn egal, was davon relevant ist, kein Pferd macht das dann doch freiwillig, sondern das macht das ein Problem zu kompensieren. Und wenn ich mehr von dem Gleichen mache, dann wird er doch nicht automatisch besser. Was mich so ein ganz kleines bisschen wahnsinnig macht und warum ich finde, wir dürfen eigentlich das nicht Ja, auf Englisch sagt man Sugarcoating, das ist so ein kleines bisschen so verharmlosen, wenn Pferde mit der Nase hinter der Senkrechten gehen. Denn das, was immer wahr bleibt, ist, sie kriegen schlechter Luft, sie können, das dreidimensionale Sehfeld verändert sich, die Propriozeption ist eingeschränkt und so weiter und so weiter. Ich finde es deutlich verwerflicher, wenn wir das durch Gewalt herstellen, also durch Rollkurreiten, durch bewusstes Rollkurreiten, am liebsten noch auf Kandare, auf Trends ist auch nicht schöner, egal mit welcher Gewalt herstellen. Aber ich möchte mich gegen diese Argumentationskette von ein Pferd geht freiwillig hinter die Senkrechte. Da möchte ich mich ein kleines bisschen gegen wehren und einfach sagen, so einfach, das stimmt nicht. So einfach ist das nicht. Das ist hochgradig costly. Also das kostet das Pferd sehr, sehr viel. Da ist nie eine Freiwilligkeit. Ich mache euch auf den Begriff Faulheit. Kaufe ich nicht. Bin ich nicht bei. Warum ist das jetzt so schwierig? Auch mit dem Thema habe ich mich noch mal ein kleines bisschen befasst. Warum ist es so schwierig? Warum, wenn die Evidenzlage doch so erdrückend ist, dass eigentlich hinter der Senkrechten immer Kacki ist? Warum sehen wir es trotzdem noch? Warum gibt es immer noch so viele Kollegen, also auch Reiter und Trainer, die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Und wenn nur 5 Minuten ist, dann ist überhaupt nicht schlimm. Denken wir da ganz rein logisch drüber nach, gibt es überhaupt gar keinen Grund für. Der einzige Grund, den es dafür gibt, ist, dass Neuroplastizität teuer ist. Das heißt also die Veränderung von Denkstrukturen oder Hirnstrukturen. Und zwar nicht nur beim Pferd oder beim Hund, sondern auch beim Menschen. Wenn ich also 20 Jahre gelernt habe, dass ein rundes Pferd ein gutes Pferd ist, dann kostet das unglaublich viel. Kostet mich das als Mensch unglaublich viel, dieses Bild wieder zu zerlegen und zu überschreiben. Wenn ich mein Leben lang geglaubt habe, ich muss mein Pferd auf jeden Fall ganz viel versammeln, damit es gesund bleibt und der Rücken wölbt sich auf, dann kostet es mein Gehirn unglaublich viel, dieses Bild zu zerlegen und zu überschreiben. Und es geht oft auch an die Substanz rein. Es geht dann nicht mehr nur um Technik, sondern es geht um die eigene Identität, der eigene Glaubensrahmen auch um unsere Vorbilder, manchmal um soziales Gefüge und natürlich auch das eigene Selbstbild. Das ist was ich selber ganz krass in meiner Reise auch erlebt habe. Es gab Phasen einfach, in denen habe ich so viel Neues gelernt und war mit so vielen neuen Dingen konfrontiert und auch beschäftigt, dass ich manchmal gar nicht mehr wusste, was soll ich denn jetzt noch unterrichten? Was darf ich denn noch unterrichten? Stimmt das, was ich hier unterrichte, mit den Bildern in meinem Kopf überein oder mit der Evidenz zusammen, die ich gerade versuche zu verinnerlichen? Und bin ich mir selber und meinen eigenen Werten hier eigentlich noch treu? Und ich gehe mal davon aus, dass das vielen von uns so geht, wenn wir anfangen, Methoden zu hinterfragen. Ich glaube, genau deshalb reagieren Menschen auf neue Impulse oder neue Evidenz oft nicht rational, sondern eben emotional. Und dann fangen wir direkt an zu relativieren und Definitionen zu diskutieren oder den Fokus oder irgendwie so die Baseline zu verschieben. Und ganz oft kommt dann dieses, ja, aber wir können es ja nicht so oder so, also nicht schwarz-weiß sehen, sondern wir müssten das ja differenzieren. Und ja, ich bin dabei, Differenzierung ist immer wichtig. Aber ich finde eben, Differenzierung darf nicht dazu genutzt werden, biologische und vielleicht auch ethische Zusammenhänge weich zu spülen, nur weil sie für uns selber unbequem sind. Tja, was machen wir jetzt daraus? Ich glaube, da gibt es keine einfache Lösung drauf. Ich denke, was wir mitnehmen dürfen, ist, dass wenn Pferde sich selber einrollen, kennen wir vielleicht alle diese Pferde, dann passiert das vielleicht ohne Druck von außen, vielleicht mit einem alten, erlernten Druck von außen, aber auf jeden Fall bedeutet es nicht automatisch gesund. Und dass die Haltung gesund ist und tolerabel oder sogar auch noch anstrebsam oder dass es ja einfach nicht so schlimm ist. Ich würde einfach dazu raten, das ist meine Strategie, erstmal zu beobachten, ohne zu bewerten und dann ein kleines bisschen neugierig zu werden und zu fragen, warum ist es so? Wer profitiert davon? Wo könnte das Problem herkommen? Haben wir das Problem immer noch, wenn wir den Sattel abnehmen, also den Reiter abnehmen? Haben wir das Problem immer noch, wenn wir das Equipment wegnehmen? Haben wir das Problem immer noch, wenn wir das Kopfstück wegnehmen? Haben wir das Problem immer noch, dann ist genau das einer der Gründe, warum ich, wenn wir persönliche Schüler oder neue Schüler bei uns aufnehmen, warum ich bei Equidenia quasi jeden ernsthaften Fall mit einer funktionalen Ganganalyse beginne, weil wir da genau solche Dinge testen und sagen, Mensch, was passiert denn hier funktional, nicht mit einem klinischen Befund, sondern funktional in den eigenen einzelnen Bewegungseinheiten und in welchem Hinblick, also wie ist das relevant für uns? Wie können wir unser Training dann so gestalten, dass das Pferd mit dem Körper, in dem es geboren ist, einen anderen hat es ja nun mal nicht, ne? So, genauso wie ich keinen anderen Körper habe. Ich würde mir auch viel wünschen, hätte auch gerne 10 Kilo weniger und vielleicht ein neues Knie. Das fände ich jetzt ganz schick. Und wenn wir schon dabei sind, dann hätte ich gerne einen neuen rechten Knöchel. Habe ich aber nicht. Muss in dem Körper leben. Genauso ist das ja bei jedem von uns und bei jedem unserer Pferde. Wir haben den einen Körper, mit dem müssen wir leben. Und ich glaube, dann darf das gerne unser Ziel in der Zusammenarbeit sein, dass wir auf der einen Seite uns in Akzeptanz und in Beobachtung üben und in der anderen Perspektive uns dann ja ganz realitätsnah fragen, wenn ich von den ganzen Mythen weggehe und einfach nur mir anschaue, was kann dieser Körper gerade in diesem Moment, was kann der im Moment schaffen? Haben wir Möglichkeiten mit Trainingsplänen, mit Rationsberechnungen, mit, ja, also diese ganzen Werkzeuge, die wir bei Equidenia anwenden, um das Pferdeleben schöner zu machen, haben wir da eine Möglichkeit, positiv einzuwirken? Dann tun wir das doch gerne. So, jetzt habe ich meine Bauchschmerzen ein kleines bisschen bei euch abgeladen. Ich bin mal gespannt, was ihr mir dazu erzählt. Ich bin mal gespannt, was ihr aus unseren Learnings heute mitnehmt, dass Rollkur also weder biomechanisch noch energetisch besonders überzeugend ist, dass Pferderücken keine Katze ist und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Verständnis zurück an eure Pferde gehen, beobachten, wohlwollend beobachten und gutes Pferdetraining beginnt nicht dort, wo der Kopf des Pferdes ist. Gutes Pferdetraining beginnt dort, wo wir dem Pferd mit Empathie begegnen können und wo wir anfangen, den Körper und seine Funktion, vielleicht auch Dysfunktion, verstehen können. Wohlwollend betrachten, verstehen können. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und zum Schluss, wie gewohnt, meine Bitte an euch, wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit jemandem, für den das auch spannend sein könnte. Abonnier den Podcast gerne, abonnier unseren Kanal, lass uns ein Like da und hilf uns dabei, sei mit dabei, Pferdetraining neu zu denken und zwar evidenzbasiert, empathisch und ethisch. Ich bin Selina Skogan, das war Equidenia Insights für diese Woche und ich freue mich schon auf die nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis bald!